ARD.
Испытания прошли успешно. Цель пуска достигнута.
Die Tests waren erfolgreich. Das Ziel des Raketenstarts wurde erreicht. Das hat Kreml-Chef Putin gestern in einer Fernsehansprache gesagt, nach dem Einsatz einer russischen Mittelstreckenrakete in der Ukraine.
Wir sprechen über die möglichen Folgen, unter anderem über die Frage, wie groß die Gefahr für einen russischen Nuklearschlag ist.
Außerdem fassen wir die Reaktionen auf den Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs gegen Benjamin Netanyahu zusammen.
Und erklären, was das konkret für den israelischen Regierungschef bedeutet.
Hallo, ich bin Benjamin Kirsch.
Ich bin Petra Mittermeier und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine.
Heute fangen wir mit der Ukraine an, am Tag nach den neuen Drohungen von Kreml-Chef Putin und nach dem mutmaßlichen Einsatz einer neuartigen russischen Mittelstreckenrakete. Was ist bis jetzt über diese Rakete bekannt?
Also den Typ nennen die Russen Areschnik. Wörtlich übersetzt heißt das Haselnussstrauch. Was so niedlich klingt, ist aber eine russische Mittelstreckenrakete mit einer Reichweite von angeblich bis zu 5000 Kilometern. Gestern hat Russland nach eigenen Angaben genau so eine Rakete beim Angriff auf ein ukrainisches Rüstungsunternehmen in der Stadt Dnipro eingesetzt. Und heute hat die Ukraine Informationen zu dem Angriff bekannt gegeben. Laut Geheimdienst hat die Rakete mehr als die 11-fache Schallgeschwindigkeit erreicht und sie war von Astrachan im Süden Russlands bis zum Einschlag in Dnipro 15 Minuten lang unterwegs.
Putin hat den Einsatz der Rakete ja damit gerechtfertigt, dass die Ukraine westliche Waffen jetzt auch für Angriffe auf russisches Staatsgebiet einsetzt. Für den russischen Präsidenten hat der Konflikt damit einen globalen Charakter bekommen, wie er gesagt hat. Kreml-Sprecher Peskow hat das heute nochmal betont. Der Raketeneinsatz war nach seinen Worten eine Botschaft an den Westen. Und er hat auch gesagt, dass Russland auf unbesonnene Handlungen der westlichen Unterstützer der Ukraine reagieren wird.
Ja, und besonders gefährlich ist, dass die Rakete vom Typ Areschnik atomare Sprengköpfe transportieren kann. Der Militärexperte Fabian Hoffmann von der Universität Oslo hat das auf NDR Info ein bisschen erläutert.
Primär sind diese Typen Raketen dafür ausgelegt, tatsächlich nukleare Gefechtsköpfe zu transportieren und an ihr Ziel zu bringen. In diesem Fall waren sie jetzt mit einem sogenannten Gewichtssimulator wahrscheinlich stationiert. Gewichtssimulator ist genau das, was der Name suggeriert, nämlich dass man einfach den Gefechtskopf mit einem Gewicht austauscht, das dann diesen Gefechtskopf nachahmt. Das heißt, da war kein Nuklearsprengkopf oder ein konventioneller Sprengkopf drinne. Es war im Prinzip einfach nur ein Wiedereintrittsvehikel zusammen mit einem Gewicht. Aber die Nachricht ist eben ganz klar, dass ja, diesmal war es ein nicht nuklearer Payload, also ein Gefechtskopf, der nicht nuklear bestückt war. Aber morgen oder übermorgen könnte das eben anders sein.
Ist das jetzt das bekannte Säbelrasseln, nur auf höherem Niveau, oder zieht Putin wirklich einen Nuklearschlag in Erwägung? Dazu hat Fabian Hoffmann auch eine Einschätzung abgegeben. Lass uns da noch mal reinhören.
In jedem Fall ist es natürlich aus dem Spielbuch Russlands genommen, dass man immer wieder dieses Bedrohungsszenario aufrechterhalten will, um eben auch dem Westen klarzumachen, dass gegebenenfalls dieser Krieg auch irgendwann eskalieren könnte zu einer Konfrontation zwischen Russland und der NATO und dass dann eben auch die westlichen Staaten, europäischen Staaten mit einbezogen werden. Auf der anderen Seite, ich denke, zum jetzigen Zeitpunkt ist es immer noch ganz klar so, dass ein Nuklearwaffeneinsatz Russland tatsächlich mehr schaden würde, als es Vorteile bringen würde. Das liegt einfach daran, dass mit dem Nuklearwaffeneinsatz große wirtschaftliche Schäden und diplomatisch-politische Isolation mit sich kämen. Das heißt, Länder wie China und Indien müssten sich dann sofort abwenden. Theoretisch müsste Russland auch mit einer militärischen Reaktion rechnen. Also ich glaube, im jetzigen Moment ist ein Nukleareinsatz auf russischer Seite sicherlich nicht gerechtfertigt.
Ja, wegen der Entwicklung der vergangenen Tage hat NATO-Generalsekretär Rutte für Dienstag eine Sitzung des NATO-Ukraine-Rats einberufen. Das Ganze auf Wunsch der ukrainischen Regierung.
Was gibt es denn noch für Reaktionen auf den Einsatz der neuen Rakete?
Zum Beispiel hat China zu Zurückhaltung aufgerufen und das Land will sich für eine Deeskalation, für Dialog und einen baldigen Waffenstillstand einsetzen. Konkreter ist der Sprecher des chinesischen Außenministeriums aber nicht geworden. China behauptet zwar, im Ukraine-Konflikt neutral zu sein, zwischen Moskau und Peking bestehen jedoch enge Beziehungen.
Ganz aktuell kam vorhin noch die Meldung aus der ukrainischen Großstadt Dnipro. Laut ukrainischer Luftwaffe ist wieder eine Rakete aus Russland mit hoher Geschwindigkeit auf die Stadt zugeflogen. Anschließend hat es wohl mehrere Explosionen gegeben. Mehr gibt's dazu aber noch nicht. Auch nicht, ob es wieder eine Mittelstreckenrakete vom Typ Oreshnik war.
Kommen wir zum Nahen Osten. Dort und nicht nur dort wird weiter über den Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs gegen Ministerpräsident Netanyahu und seinen Ex-Verteidigungsminister Gallant diskutiert. Aus dem Büro des Regierungschefs heißt es, wenig überraschend, das Ganze sei eine antisemitische Entscheidung. Voreingenommene Richter seien von Hass gegen Israel getrieben. Clemens Fehrenkott ist unser Korrespondent in Tel Aviv und er hat noch mehr Reaktionen aus Israel.
Also es gab hier ein einhelliges Echo und zwar ging das quer durch alle politischen Reihen, nicht alleine von der Regierung, sondern auch von den Oppositionsparteien, dass sie ganz deutlich rhetorische Breitseiten gegen das internationale Strafgerichtshofsgremium gerichtet haben. Es sei antisemitisch, einseitig, parteiisch. Und das ist natürlich auch wie zu erklären. Es ist unter anderem dadurch zu erklären, dass es seit dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober und der daraufhin einsetzenden Kriegsführung in Israels Politik, Bevölkerung und Medien ganz überwiegend die eine Auffassung gibt, für alles, was danach in Gaza geschehen ist, sei ausschließlich die Hamas verantwortlich, die ja letztendlich mit dem Terrorüberfall alles ausgelöst habe. Die Verantwortung selber, die bei der eigenen politischen Verantwortung läge für die Kriegsführung danach, die wird negiert.
Was der Haftbefehl für Netanyahu bedeutet, dazu hat Clemens Fehrenkotte das gesagt.
Also zum einen sicherlich die massive Einschränkung seiner Reisetätigkeit, denn das ist von vielen Ländern, die Mitgliedsländer sind des Internationalen Strafgerichtshofs, über 120 in der Zahl, sehr aufmerksam beobachtet worden. Die Reaktionen kommen peu à peu dazu. Das heißt, das Zweite ist allerdings, es gibt hier große Sorge auch, dass es sogenannte verdeckte Haftbefehle gibt. Und zwar auch gegen führende Armeeoffiziere der israelischen Streitkräfte, die davon nichts wissen können. Das heißt, es steht hier die Sorge im Land, dass natürlich auch, wenn ehemalige oder amtierende hohe Offiziere ins Ausland reisen, festgenommen werden könnten.
Die Bundesregierung hat übrigens noch nicht entschieden, wie sie mit dem Haftbefehl gegen Netanyahu umgehen wird. Man will wohl erst mal abwarten, bis ein angekündigter Netanyahu-Besuch das Thema überhaupt spruchreif macht. Mehr dazu von unserer Hauptstadtkorrespondentin Ruth Kirchner.
Die Bundesregierung steckt in einer Zwickmühle. Einerseits ist Deutschland einer der größten Unterstützer des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag. Andererseits steht die Bundesregierung fest an der Seite Israels. Regierungssprecher Hebestreit sagte, nach den internationalen Haftbefehlen gegen den israelischen Regierungschef Netanyahu und seinen früheren Verteidigungsminister Gallant prüfe man jetzt gewissenhaft mögliche Schritte. Was das konkret bedeutet, sagte Hebestreit nicht. Zuvor hatte Außenministerin Baerbock auf die Unabhängigkeit der Justiz verwiesen. Als Staat, der den Internationalen Gerichtshof anerkenne, sei Deutschland eigentlich an dessen Entscheidungen gebunden. Die Frage, ob der israelische Regierungschef in Deutschland mit einer Verhaftung rechnen müsse, bezeichnete Baerbock als theoretisch, da kein Besuch Netanyahus anstehe.
Jemand wie Ungarns Ministerpräsident Orbán dagegen hat Netanyahu sofort nach Budapest eingeladen und klargemacht, dass Ungarn den Haftbefehl nicht weiter beachten wird.
Professorin Stefanie Bock ist Strafrechtlerin und Expertin für internationales Recht und Völkerrecht an der Uni Marburg. Sie hat im Gespräch mit dem Hessischen Rundfunk eine Einschätzung abgegeben, wie der Haftbefehl mit dem Recht Israels auf Selbstverteidigung zusammenpasst.
Das Recht von Israel auf Selbstverteidigung wird durch diese Haftbefehle überhaupt nicht in Frage gestellt. Es geht allein um die Reichweite der Selbstverteidigung. Also das Selbstverteidigungsrecht gibt einfach kein Recht zur Begehung völkerrechtlicher Verbrechen. Und da ist die Kammer ja zu dem Schluss gekommen, dass sie hinreichend Beweise jetzt bekommen hat, dass da möglicherweise Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen worden sind. Der Schwerpunkt liegt zum einen auf der Abriegelung des Gazastreifens, die dadurch ausgelöste Hungersnot, die Vorenthaltung von bestimmten Hilfsgütern, Essen, medizinischen Gütern. Und dann geht es zum Teil auch um gezielte Angriffe auf die Zivilbevölkerung.
Und zum Schluss noch ein trauriger Rekord. Wegen des Konflikts im Gazastreifen sind in diesem Jahr nach Angaben der Vereinten Nationen so viele humanitäre Helfer getötet worden wie noch nie. Seit Januar sind 281 Todesopfer gezählt worden, die meisten von ihnen lokale Mitarbeiter von Nichtregierungsorganisationen, von UN-Institutionen und vom Roten Kreuz. 178 humanitäre Helfer wurden den Daten zufolge in palästinensischen Gebieten getötet.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Ich bin Benjamin Kirsch und bei mir war heute Petra Mittermeier aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.